Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 159. Folge und das 116. Interview und ich sprach dieses Mal mit Thomas. Tja, wir hatten schon mal einen Thomas und da die Anzahl der schönen Namen für uns hier begrenzt ist, aber die Anzahl der Podcast-Folgen von diesem Podcast unbegrenzt sind, kommt es vor, dass Namen auch mal doppelt vergeben wurden. Und somit kann ich verkünden, Thomas ist das erste Mal im Interview. In der letzten Woche hatte ich ja das Gespräch mit der lieben Christa. Grüße gehen raus, Christa. Und da haben sich einige Leute gemeldet, die gesagt haben, hey, kann ich den Kontakt von Christa haben und so weiter. Also, wenn du den Bedarf hast, mit jemandem zu sprechen oder mit jemandem in Austausch zu gehen, der bei mir im Interview war, dann schreib mir gern eine Mail an kai@tanzenkammerauf.brause.de und dann leite ich deinen Wunsch gern weiter. Ist ja selbstverständlich. Und so haben wir es auch in der Vergangenheit schon gehalten. Und die Leute, die bei mir im Interview waren, die waren bisher immer sehr froh, wenn sich jemand gemeldet hat. Und dann kommt es da zu netten Austauschen oder wie man das auch immer nennt. Überhaupt freue ich mich natürlich über jeden, der sich bei mir meldet. Das ist ja klar. Auch wenn, und hier kommt der Werbeblock, wenn du ein Thema hast, mit dem du alleine nicht so richtig weiterkommst und mal Lust hast, etwas zu erfahren über Hypnose, was Hypnose bewirken kann, was sie nicht bewirken kann und wo ich dir da vielleicht helfen und dich unterstützen kann, dann schreib mir eine Mail, ruf mich an oder geh auf meine Seite www.hidw.de. Auf einer ganz anderen Seite ist Thomas zu finden, nämlich bei Union Berlin. Das ist sein Verein und sein Verein tut einiges für die Nüchternheit der Fans. Das finde ich super. Der Verein unterstützt die Leute und Thomas unterstützt mit seiner Gruppierung Leute, die vielleicht noch ein bisschen wackelig auf den Beinen sind und trotzdem ins Stadion gehen wollen. Wie cool ist das denn bitte? Thomas sagt, geh offen mit dem Thema um. Das ist am besten. Thomas selber ist mit gut 1000 Tagen schon dabei, also nüchtern. Und er ist, tata, Hörer der ersten Stunde. Danke, lieber Thomas, für deine Treue. Und danke auch, dass du dich jetzt gemeldet hast, weil das hält natürlich diesen Podcast hier am Laufen. Und wer weiß, eines Tages haben wir vielleicht den 4., 5. oder 10. Thomas hier im Interview. Ja, und du sagst, lieber Thomas, die Lösung ist Gelassenheit. Und das finde ich sehr, sehr gut. Der Thomas berichtet von seinen Tools, die ihn im Leben unterstützen. Und einige Dinge kennen wir vielleicht. Es gibt aber auch das ein oder andere, was neu dabei ist. Ich verspreche ein unterhaltsames, kurzweiliges Gespräch. Ich habe eben noch mal ganz kurz in den Schluss reingehört. Da kommen von mir viele Äms und Irs und ich stotter mir da einen ab. Ich bitte das zu verzeihen. Ehrlich gesagt, wurde ich auch schon häufiger mal gefragt, ob ich denn meine Folgen schneide und ich mache das grundsätzlich nicht. Ich habe da keine Lust zu, mir fehlt auch so ein bisschen die Zeit und die Muße, das zu machen, weil dann würde ich nämlich für die Vorbereitung einer Podcast-Folge nicht 15 oder 30 Minuten brauchen, sondern möglicherweise mehrere Stunden. Und die Zeit verbringe ich doch lieber mit meinen Klienten, meinen Kindern, meiner Freundin oder mit dem Hören anderer Podcasts. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, es ist auch okay, wenn ich jetzt sage, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Thomas. Hallo, lieber Thomas.
Hallo, lieber Kai.
Du hast mich angeschrieben, weil du gesagt hast, mir geschrieben hast, dass du traurig bist, weil ich keine Interviewpartner habe und mein Podcast langsam einschlafen wird. Und du steuerst dagegen, das finde ich sehr gut. Und jetzt erzähl mal was über dich, bevor wir loslegen.
Ja, ich bin Thomas, 57 Jahre alt und seit nunmehr reichlich 1000 Tagen trocken. Und während meiner trockenen Phase ist ein Begleiter dein Podcast für mich gewesen. Und das ist auch der Grund, oder dieser Podcast ist ein Grund dafür, dass ich 1000 Tage trocken bin. Und bin unheimlich dankbar dafür, dass es diesen Podcast gibt. Und diese vielen, vielen Geschichten haben mich auf meinem Weg begleitet und haben mich unheimlich unterstützt.
Ja, jetzt gibt es ja mein Podcast gibt es ja noch gar nicht so lange, glaube ich, ne?
Na doch, doch, doch. Ich bin gekommen über nüchtern betrachtet von Dennis, der
Ja.
damals in der Zeit, als ich in der Therapie war, Werbung für deinen Podcast gemacht und ich bin sozusagen Hörer ab der ersten Stunde.
Ah, okay. Sind das schon 1.000 Tage? Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Knapp.
Aber du, wie auch immer, freut mich und Glückwunsch zu über 1.000 Tagen. Die Therapie, nehme ich mal an, hast du auch im Zusammenhang mit Alkohol gemacht?
Ja.
Okay. Und du bezeichnest dich selber als trocken. Das heißt, du würdest auch sagen, du bist Alkoholiker oder du warst Alkoholiker oder wie würdest du das bezeichnen?
Ja, ich würde das schon so bezeichnen, dass ich Alkoholiker bin und ich betrachte Alkoholismus auch als eine Krankheit, auch wenn du trocken bist. Denn es ist aus meinem Blickwinkel heraus eine Suchterkrankung, die du auch nicht wieder loswirst. Will damit sagen, dass ich, ja, es ist nicht eine Sache, die mich im täglichen Leben einschränkt, ne? Aber es ist eben ein Thema für mich, an dem ich dranbleiben muss, mit dem ich mich relativ oft beschäftige. Einmal die Woche, wenn ich deinen Podcast höre. Aber auch so im Alltag begleitet mich das natürlich.
Ja.
Ich leide darunter nicht. Das ist jetzt nicht der Punkt, ne? Aber ich habe ein Verständnis dafür, dass es im Prinzip ein Handicap ist, so wie andere Menschen auch ein Handicap haben. Ne? Das ist eine chronische Erkrankung, die du deines Lebens nicht mehr loswirst. Und ich weiß, dass wenn ich, oder ich bin ziemlich fest der Überzeugung, dass sollte ich noch einmal trinken, die Gefahr relativ groß ist, dass ich im Prinzip wieder in diese Spirale des Konsums zurückfallen würde.
Also das heißt, du bleibst achtsam, auch jetzt nach über 1.000 Tagen.
Ja, also ich bin da relativ oder aus meinem Blickwinkel heraus sehr sicher, weil ich ziemlich klar im Kopf bin und nicht die Absicht habe, wieder zu konsumieren. Aber ich glaube schon, dass Alkohol ein Thema ist, was sich immer mal wieder meldet und immer wieder, ich sag mal, im Kopf anklopft und sagt, Mensch, also die Verlockungen begegnen dir ja jeden Tag in diesem Land.
Das ist so, ja, genau. Sonst müsste man irgendwo in den Oman ziehen oder sowas, um da keine Alkoholwerbung zu sehen, wahrscheinlich.
Ja, ich sag mal, aber auch wenn du am gesellschaftlichen Leben teilnimmst, ne, ich sag mal, es ist doch gang und gäbe, irgendeine Feier oder irgendeinen Erfolg zu feiern, dass man da ein Gläschen Sekt erhebt, ja, oder das Anstoßen an sich als Ritual in unserer Gesellschaft, das ist zwangsläufig mit Alkohol verbunden. Also insofern kannst du diesem Thema gar nicht ausgehen. Gehst du, ich sag mal, in ein gehobenes Restaurant, wird dir sofort, ich sag mal, zum Essen begleiten die Weinkarte gereicht. Ne? Und das sind, also diese ganzen Alltagsdinge sind in diesem Land mit Alkohol einfach verknüpft. Insofern kannst du diesen Dingen nicht ausgehen, aus dem Weg gehen, sondern die sind schlicht und ergreifend da.
Ja, und da bleibt einem als Nicht-Mehr-Trinker ja eigentlich nur die zwei Optionen, entweder zu Hause zu bleiben, was vielleicht nicht immer die beste Idee ist, dann darfst du auch keine Filme oder Serien gucken, da wird auch immer viel getrunken, oder einfach mit offenem Visier sich dem Gegner stellen
Ja.
und ja. Und entsprechend achtsam bleiben, ja.
Das ist richtig, aber du musst achtsam bleiben, du musst das Thema im Kopf haben und versuchen, ja, versuchen, ich sag mal, und einfach klar im Kopf sein. Das ist das, was mir in dieser Zeit geholfen hat, ich sag mal, offensiv damit umzugehen. Dann kann das auch ganz gut funktionieren. Und natürlich, ich sag mal, wenn du ja süchtig nach Alkohol gewesen bist oder das als das in deinem Leben als Mittel missbraucht hast, um Dinge und Themen für dich selbst zu behandeln, also sprich in Problemsituationen getrunken hast oder sonst irgendwelche Anlässe gesucht hast, um zu konsumieren, dann habe ich das für mich gelernt, andere Lösungsansätze zu finden. Ja, das ist ja ein großes Thema, was du dann in der Therapie hast, dass du dich auf diese Situationen, die dich in der Vergangenheit dazu geführt haben, zu konsumieren, vorbereitest und überlegst, was tue ich denn dann in solchen Fällen? Und
Ja.
das ist so meine Strategie, diesen Dingen aus dem Weg zu gehen. Und für mich ist da ein wesentlicher Punkt, zu versuchen, gelassener damit umzugehen. Ja, Gelassenheit im Alltag einzubauen, Gelassenheit zu trainieren und einfach zu gucken, die Dinge nicht zu nah an dich heranzulassen.
Jetzt sehe ich mal vor meinem inneren Auge jemanden, der diese Folge jetzt hört mit einem roten Kopf und sagt, ja toll, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn jetzt gelassener werden? Wie geht denn das?
Mir hilft Struktur im Tagesplan. Ne? Was ja so interessant ist, auch an deinem Podcast, ist, dass es ja nicht einen Masterplan gibt oder einen Weg, ich sag mal, aus der Sucht herauszufinden, sondern das ist ja immer eine sehr individuelle Angelegenheit und für jeden helfen auch andere Dinge und Themen. Ich erlebe das in meiner Selbsthilfegruppe, in der ich unterwegs bin, dass da jeder andere Dinge für sich nimmt. Und es hilft natürlich, da hinzuhören und zuzuhören, wie der ein oder andere das macht. Ich habe für mich Struktur in den Tag gebracht. Das heißt also, ich passe einfach auf, dass ich nicht mit Dingen und Themen überfrachtet werde. Ich habe einen klar konzipierten Arbeitstag. Das heißt, wenn ich früh aufstehe, ich arbeite von einem Homeoffice aus, gibt es eine Bürozeit von 4 Stunden, dann mache ich eine Stunde Mittagspause, das gönne ich mir, versuche in dieser Mittagspause rauszugehen, werde ich heute auch wieder tun, das Wetter ist schön, einen Spaziergang zu machen, frische Luft zu tanken, einfach dann auch, um abschalten zu können, um eben dann auch fit zu sein für die zweite Hälfte des Arbeitstages. Mhm. Mir hilft, um gelassen zu bleiben, Sport.
Mhm.
Unterschiedlicher Art. Gehe ins Fitnessstudio, ich versuche, ich sage mal, Ausdauersportarten zu betreiben, ich fahre sehr gerne Fahrrad. Führt auch wieder dazu, dass du deinen Sauerstoffhaushalt im Prinzip auch in den Griff bekommst und nicht nur den ganzen Tag im Büro sitzt. Und ich bin nachsichtiger mit mir geworden, im Sinne von dem, natürlich gelingt mir das nicht immer, gelassen zu bleiben. Es gibt auch die Knöpfe bei mir, die du drücken kannst und wo ich dann abgehe. Ja? Und früher habe ich mich dann in diesen Situationen versucht, immer weiter reinzusteigern und ich glaube auch, dass das eine Nebenwirkung von Alkohol ist, dass du eine gewisse Paranoia entwickelst. Die Welt ist schlecht, die Welt ist gegen dich und alle stehen morgens noch auf,
ja.
um dir Böses zu wollen und zu tun. Das ist mir nun auch gelungen zu erkennen, dass das anders ist. Ja. Und dass du im Prinzip nach einer gewissen Zeit dann auch wieder runterfahren kannst, für dich versuchst dann auch zu rekapitulieren, was ist denn eigentlich in dieser Situation geschehen, warum hast du so reagiert und dann also mit mir auch selber nachsichtiger zu sein in diesen Situationen. Ja, aber das ist so ein Prozess, der eben da in Gang gesetzt worden ist, seitdem ich nicht mehr konsumieren.
Und das hast du, diese Tools hast du gelernt in der Therapie. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also ich muss das schon sagen, bin sehr glücklich gewesen mit meiner Therapie, die ich gemacht habe. Ich bin da auf sehr fachkundige Leute gestoßen, die dich, ich sag mal, angeschubst haben, ja, und verschiedene Sachen gemacht haben. Ich meine, so ein Aufhören mit Trinken. Ne? Dem einen gelingt das, dass er das autodidaktisch macht, von sich selbst aus, von einem auf den anderen Tag nicht mehr konsumiert. Andere, die das jahrzehntelang missbräuchlich gemacht haben, ne? Und dazu zähle ich mich ja auch, brauchen da ein bisschen länger dazu. Ne? Und bei mir war das im Grunde genommen so, dass ich von der Entgiftung weg, nach den ersten 7 Tagen, die du dort zugebracht hast und wo ich mich dann schon auch sehr mit mir selber beschäftigt habe und auch nicht so sehr viel gesprochen habe in dieser Zeit und auch nicht so viel nachgedacht habe, weil das ist also für mich alles, diese ersten 7 Tage, würde ich mal sagen, so wie im Gym verlaufen und dann habe ich angefangen, einen Plan zu schmieden, wie es denn weitergehen kann. Und da war für mich eine Therapie ein ganz wichtiger Punkt, weil mir ja klar war, dass ich das alleine oder dass ich alleine mit diesem Thema nicht klarkomme.
Mhm.
Es mir auch nicht nützt, wenn ich nur entgiftet bin. Ich habe diese Rückfallgefahr schon relativ hoch gesehen.
Ja.
Also das vor diesem Hintergrund bin ich in die Therapie gegangen und dort habe ich viele, viele Dinge ausprobieren können. Also sag mal, ich praktiziere seit dieser Zeit autogenes Training. Das ist für mich ein Punkt, der mir sehr gut hilft. Es gibt andere Techniken, die mir nicht helfen oder die bei mir nicht funktionieren. Das ist ja nun wirklich bei jedem anders. Und ich habe mir damals auch angewöhnt, das war so das Erste, was wir in der Therapie gemacht haben, einen strukturierten Tagesablauf zu machen. Ich habe also in der Therapie angefangen mit einem Morgenspaziergang. Ich bin also raus aus dem Bett, aus der Einrichtung und bin erst mal 5 Kilometer da um den See gelaufen, um dann im Prinzip zu frühstücken. Ne? Um den Morgen anders anzufangen, bewusst Dinge anders zu gestalten. Das hat mir damals geholfen und das ist vielleicht auch so das Ding, warum ich heute sage, früh morgen ist nicht gleich, aber um die Mittagszeit eben rauszugehen, ist eine Sache, die mir sehr gut hilft.
Ja, ich würde gerne mal an den Beginn gehen.
Ja.
Also bevor du in die Therapie bist, warum bist du in die Therapie, wer hat dich da hingebracht und wie kam es überhaupt dazu, dass du in die Therapie musstest? Also wann hast du angefangen, Alkohol missbräuchlich zu nutzen?
Also das ist ja von der Sprache unschwer zu erkennen, dass ich ein Kind des Ostens bin. Ne?
Hätte ich jetzt nicht gesagt, aber gut.
Das ging bei mir schon sehr, sehr zeitig los. Also ich würde mal sagen, meinen ersten Vollrausch, wenn es nicht sogar schon früher gewesen ist, hatte ich zur Jugendweihe. Also die Aufnahme, die Zeremonie im Osten zur Aufnahme des Erwachsenseins hieß Jugendweihe. Und es war einfach gang und gäbe, dass der Jugendliche, der dort in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen wurde, auch seinen ersten Vollrausch zur Jugendweihe hatte. Also Alkohol war gegenwärtig. Ich kann mich erinnern, dass ich mit 16 in die Kneipe gegangen bin und dort kriegtest du damals, glaube ich, 3 Bier. Meistens ist nicht bei diesen 3 Bier geblieben und das war, bin dann auch relativ früh regelmäßig in die Kneipe gegangen. Und bei mir war das schon auch immer so gewesen, dass dieser Schalter des Aufhörens mit dem Trinken offenbar nicht vorhanden ist. Ja. Ich sage, ich habe einen Gendefekt oder sonst irgendwas. Also das ist immer das Thema, du kannst da dein eigenes Verhalten auf jemanden anders zu schieben oder Umstände dafür verantwortlich zu machen, halte ich für problematisch. Ich bin ein freier Mensch, ja, bin froh, in einer Gesellschaft wie dieser zu leben und sehr dankbar dafür. Aber es ist, und deswegen sage ich, es ist die Entscheidung eines jeden selben, was er tut und was er lässt. Ich habe mich im Prinzip, ja, wenn du so willst, ab dem 14. Lebensjahr bis zu meinem 54. Lebensjahr dafür entschieden, sehr stark Alkohol zu konsumieren. Keine Feier ohne mich. Wenn gefeiert wurde, dann gerne auch bis zum Umfallen, denn es wurden Unmengen von Alkohol vernichtet. Also das wird von mir vernichtet. Und da gab es Pausen. Ne? Da gab es sicherlich Pausen drin, wo ich 1-2 Jahre auch komplett ohne Alkohol gelebt habe, aus unterschiedlichsten Gründen heraus. Zugespitzt hat die Situation sich dann für mich im Prinzip so 3-4 Jahre, bevor ich zur Entgiftung gegangen bin. Ich habe dann angefangen zu gucken, ja, bist du jetzt Alkoholiker? Ne? Bist du jetzt jemand, der da problematisch trinken kannst, du aufhören? Und dann ist bei mir die Geschichte angefangen, dass ich versucht habe, morgen nicht zu trinken.
Ah, ja? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Schon mal gehört.
Dann
passiert also nicht heute nichts trinken, sondern morgen nichts trinken. Oh, ja, das ist mir natürlich nochmal. Ja. Noch mal besser als heute nicht zu trinken, ja, okay.
Ja, und dann habe ich gemerkt dann, das ist ein Prozess, der geht ja auch über Jahre, dass es mit dem Morgen Mist ist, ne?
Nicht
funktioniert, ne? Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich offenbar selber nicht mehr in der Lage bin, aufzuhören zu konsumieren. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie könnte ich denn das so sprechen, wer kann mir denn helfen, ne? Und habe Entgiftungsstationen angerufen.
Okay, also du bist gleich den Schritt gegangen, nicht zu sagen, wie kann ich jetzt das irgendwie ausschleichen oder sonst wie? Ja, weil ich meine, morgen nichts trinken ist ja total blind, ja. Also das habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht gehört, ja. Also heute darf ich noch, aber morgen nicht mehr. Okay.
Und Irgendwann war das dann, und dann rief ich da an bei dieser Entgiftungsstation in der Hedwigshöhe hier in Berlin. Und die nette Schwester sagte mir, oh, ich kann es sicher vormerken. So in 4 Wochen, ne, kriegst du einen Termin, dann können sie kommen. Und ich sage, nee, ich will das nicht. Ich sage mal, in 4 Wochen, ich will jetzt kommen. Nein, jetzt nicht. Ich sage mal, jetzt, wir sind voll, wir haben genug zu tun und so weiter. Und ja, und dann wurde ich auf 4 Wochen mit diesem Termin beseelt und sagte, Sie können aber jeden Tag anrufen, weil wir haben hin und wieder Leute, die eben nicht kommen. Und dann ist ein Platz frei und dann können Sie kommen. Das ist für mich überhaupt gar kein Lösungsansatz. Ne? Also das geht nicht. Ne? Also ich sag mal, und ich sag mal, bis dahin versuchen Sie doch einfach mal ein bisschen weniger zu trinken.
Guter Tipp. Ja, trinken Sie doch morgen mal nichts.
Hast du morgen, höre ich auf, ja.
Aber gut, man muss natürlich ein bisschen Verständnis dafür haben, dass die Kliniken natürlich voll sind. Ja, also.
Absolut, die machen einen total tollen Job dort. Ich sage mal, da muss ich auch sagen, das ist mit Sicherheit einer der frustrierenden Jobs überhaupt, den du haben kannst.
Glaube ich.
Erfolgsquote in so einer Entgiftungsstation, ja, die ist ja deprimierend. Ne?
Ja,
Also
genau.
ist ja über jeden Einzelnen froh, der es längere Zeit schafft, da nicht zu trinken. Der Regelfall ist eher die, dass die Kollegen oder Kolleginnen dann wiederkommen. Ne? Ja, also ich war in meiner Verzweiflung ziemlich groß und bin dann, das ist ja dann auch so, also das fällt mir jetzt gerade ein, hätte mir jemand gesagt, dass wie gut du ohne Alkohol schlafen kannst, ja, dann wäre das für mich vielleicht eine Motivation auch noch gewesen, aufzuhören. Denn ich habe echt Schlafprobleme gehabt. Das kennt man ja, wenn du, sag mal, das Alkohol, wenn der abgebaut wird, du einfach wach wirst. Und es gab dann schon Momente, wo ich wach geworden bin und sofort wieder zur Platte gegriffen habe. Weil ich bin dann, nachdem ich da angerufen hatte und am nächsten Morgen um 4 wieder wach geworden bin, hatte ich auch sofort angefangen zu konsumieren. Und irgendwann stand meine Frau auf und stand in der Tür und dann stand ich tränenverheult da und sagte, du, ich habe ein Problem, ich bin Alkoholiker. Daraufhin hat sie sehr besonnen reagiert, hat im Bekanntenkreis sich informiert, was zu tun und zu machen ist und ist dann im Prinzip über eine gute Freundin, die wir haben, die Krankenschwesterin, hat die den Tipp bekommen, fahr einfach hin zur Notaufnahme und gib den dort ab. Und so bin ich dann über diesen Weg der Notaufnahme tatsächlich zur Entgiftung gekommen. Und das ist für mich, ich sage mal, einfach das ist wie eine Wiedergeburt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Ich feiere und zelebriere diesen Tag, weil das für mich der Beginn eines neuen Lebens war.
Du darfst aber nur, also wenn du in die Notaufnahme kommst, dann musst du betrunken sein, ne, oder?
Ich war betrunken, ja.
Du warst betrunken, okay. Und jetzt mal technisch, wie machen die denn das, wenn die sagen, wir sind voll und du kommst da voll hin?
Ja, ich sag mal, das ist jetzt, ich will da jetzt keine Bedienungsanleitung geben, hätte ich fast gesagt, aber ich bin mit weiteren seelischen Problemen sozusagen, um das geschickt
Okay.
zu umschreiben, dann aufgenommen worden als Notfall
Okay,
sozusagen.
verstehe,
Also,
ja.
für Notfälle haben die tatsächlich dann im Prinzip auch Platz. Also, mal, du, es gibt ja, ich sag mal, man kann ja auch Alkoholismus vor sich rechtfertigen und viele Gründe vorschieben, im Sinne von, was alles für Schicksalsschläge möglich sind. Und natürlich hat es auch bei mir Schicksalsschläge gegeben, ja, und die kompliziert gewesen sind. Nur aus meinem Gesichtsfeld heraus das ist ja trotzdem der falsche Weg, Schicksalsschläge mit Alkohol zu bekämpfen. Das hast du ja
Selbstverständlich.
gerade schon oft besprochen, dass Alkohol keine Probleme löst, sondern sie im Zweifelsfall einfach nur verstärkt. Und ja, also, das ist schon so. Also das wird nicht besser durchs Trinken, ne? Weil dir ja im Prinzip durch die Vernebelung jeglicher Blick auf Lösung von Problemen fehlt. Ne?
Naja, das Ziel ist ja, mit dem Alkohol das Problem erstmal wegzudrücken für den Moment. Und sich dann vielleicht morgen um eine Lösung zu kümmern. Wobei eben morgen, das ist ja der Tag, wo du denn nicht trinken wolltest, erstmal das Gehirn ja immer noch völlig Matschepampe ist,
Ja.
ja, du gar nicht in der Lage bist, die Probleme, die du am Vorabend weggetrunken hast, anzugehen. Und wozu führt das, dass du am Abend wieder trinkst, weil es dir nicht gelungen ist, die Probleme zu lösen? Und das ist ja eine Spirale, in dir brauche ich es nicht zu erzählen, aber ich erzähle es trotzdem immer wieder gern, weil ich es so wichtig finde. Das ist eine Spirale, die sich langsam wie so ein Universum dreht, aber die Spirale halt immer weiter nach unten geht und ja, irgendwann schneller wird. Ja, und du warst dann an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr. Wie war denn das? Du hast ja vorher dann auch schon lange Zeit kritisch getrunken. Und hat deine Frau das nicht mitbekommen oder hast du es verheimlicht? Wie war das?
Also ich habe es verheimlicht. Ich sag mal, meine Frau hatte ihre erste große und für sie sehr prägende Beziehung, war eine Beziehung mit einem Alkoholiker. Und vor diesem Hintergrund hat sie sich natürlich geschworen, nie wieder in ihrem Leben mit einem Menschen zusammenleben zu wollen, der trinkt. Ja. Und wahrscheinlich ist das schon so, auch dass sie in ihrer Situation und Co-Abhängigkeit, in der sie sich befunden hat, ne, versucht hat, dieses Thema komplett auszublenden. Ja? Also offenbar hat sie einen eigenen Schutzmechanismus entwickelt, der dafür gesorgt hat, das nicht wahrzunehmen. Jetzt muss ich natürlich sagen, ja, du, pass auf, ich habe meinen Kneipentag, wo ich natürlich betrunken wiederkomme und wo ich mich versuche, dann zu benehmen. Nun war ich ja auch ein funktionierender Alkoholiker. Ja? Also ich habe ganz normal meinen Job machen können, ich habe ganz normal meine Dinge erledigen können und habe dann hier in meinem stillen Kämmerlein gesessen und ich habe eine recht umfangreiche Whisky-Sammlung gehabt, da fiel das auch nicht besonders auf, wenn da was leer war. Dann hast du ja im Prinzip die Möglichkeit der Beschaffung übers Internet. Diese Dinge wurden in der Packstation abgelegt, da konnte ich dann in aller Ruhe das Zeug holen und im Prinzip haben wir eine Logistik geschaffen, dass das alles kein Thema war.
Ja.
Ohne weiter aufgefallen ist. Ne? Ich bin dann im Prinzip mit meinen leeren Flaschen zum Flaschencontainer gefahren und habe dann, ich sag mal, die neuen Packungen geholt. Whisky ist ja verpackt in Röhren, das hält also auch nicht auf, wenn da was fehlt oder wenn da eine leere Flasche drin steht. Und also insofern für mich war dieses Thema Alkoholismus auch verbunden mit einer immensen Lügerei. Ja? Und das ist auch so eine Nebenerscheinung, die für mich schwierig war, ja, und die für mich, ich sag mal, eine große Befreiung darstellt, im Prinzip nicht mehr lügen zu müssen. Ja. Also das ist schon so ein Thema, was für mich schwierig war. Ja. Also vor sich selbst zu lügen, ja, nicht zu erkennen, dass du Alkoholiker bist, aber auch dein ganzes Umfeld zu belügen. Ob
das, ja. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema aufgrund der, also entweder bist du angedüdelt oder hast eben einen dicken Kopf, das ist ja ein Thema, das dich rund um die Uhr beschäftigt dann, ne? Also diese Lügerei, dieses Verheimlichen, das stelle ich mir echt schlimm vor, ja. Puh.
Es ist nicht nur Alkohol und so war für mich, so habe ich meine nasse Phase erlebt. Ist, dass Alkohol dein gesamtes Leben bestimmt. Ja? Also sagen wir mal, zum einen der Konsum, der Gedanke, mit morgen höre ich auf, das ist ja ein riesen Roulette, was in deinem Kopf abgeht. Dann hast du, sagen wir mal, logistische Probleme zu klären und zu lösen. Also sprich, das Zeug muss ran, das Zeug muss weg. Ja? Das muss heimlich werden. Wenn ich darüber nachdenke, was für einen Aufwand ich für den Konsum betrieben habe, und ich glaube, das geht vielen Süchtigen so, dass sie mit dem Konsum und dem Aufwand, den sie dafür betreiben, einen Großteil ihrer Lebensenergie und Zeit verschwenden. Also auch das ist eine Riesenbefreiung, nicht zu konsumieren. Viel mehr Zeit ich für Dinge habe jetzt, die ich machen kann. Ne?
Ja.
Das ist einfach fantastisch. Also das ist auch ein immenser, ich kann ja jeden nur, der vielleicht noch darüber nachdenkt, nicht zu konsumieren, ja, da ermutigen und sagen, also was du da alles gewinnst, ne?
Ja. Wie hast du denn deinen Job noch vernünftig machen können, wenn du schon nachts getrunken hast, teilweise?
Nun gut, ich sag mal, ich arbeite aus dem Homeoffice, aus dem Büro heraus und du kannst viele Dinge mit Routine erledigen und machen und tun. Das war für mich nicht das Problem. Also das ging schon relativ. Also gut. Ja. Mhm. Ich sag mal, sicherlich ist das so, dass du das nicht perfekt erledigt hast, also perfekt erledigen konnten, dass du da Einschränkungen hattest, aber es war beherrschbar, es war machbar. Mhm. Aber es ist jetzt auch so eine Sache, das ist, also stolz darauf, dass ich das damals noch geschafft habe, bin ich nicht, ne? Mhm. Und effizient habe ich mit Sicherheit damals auch nicht gearbeitet. Ne?
Wenn du jetzt mal heute vergleichst zu der Zeit, wo du getrunken hast, deine Arbeitsqualität, dein Arbeitspensum und deinen Aufwand, deinen mentalen Aufwand, den du betreiben musst, um die Arbeit zu machen? Wie würdest du das vergleichen?
Also ich kann ein viel größeres Arbeitspensum bewältigen. Das hängt auch damit, also jetzt nicht nur mit den Lichtrinnen zusammen, sondern im Prinzip auch mit der anderen Organisation. Mhm. Also ich hatte so während meiner Trinkphase, du konntest da, ich sag mal, da lagen hier zwei Telefone rum, du konntest über Teams mich erreichen und ich habe drei Gespräche gleichzeitig geführt. Ne? Mhm. Parallel dazu noch Dinge bearbeitet in unseren Systemen. Das mache ich heute nicht mehr. Mhm. Also, ich weiß, dass ich nur eine Sache vernünftig machen kann und auf diese eine Sache konzentriere ich mich.
Du bist ja auch keine Frau, ne? Die zwei Sachen gleichzeitig machen kann.
Wenn ich einen Vorgang bearbeite, bearbeite ich den Vorgang und telefoniere nicht. Wenn ich ein Mail bearbeite, bearbeite ich das Mail und telefoniere nicht. Und das kann man sich organisieren, indem man Telefone leise stellt, indem man, ich sag mal, seinen Partnern, mit denen man zu tun hat, das Gefühl vermittelt, auch zurückzurufen. Also ich muss nicht immer sofort ans Telefon herangehen, ich habe da einen Anrufbeantworter dran und die Leute können auf der Mailbox eine Nachricht hinterlassen oder auch nicht. Ich rufe immer zurück und das sehr zeitnah. Also insofern bleibe ich da auch relativ berechenbar für meine Partner und das ist so ein Selbstverständnis von der Arbeit. Aber das hat mehr was mit Arbeitsorganisation zu tun, als dass du, ich sag mal, unter Alkoholeinfluss arbeitest. Also ich kenne viele Menschen oder kenne den einen oder anderen, der auch unter Alkoholeinfluss arbeitet und dessen Arbeitsqualität ich jetzt nicht unbedingt in Frage stellen würde. Ne? Also, das ist schon so, dass das geht und dass das funktioniert. Natürlich solltest du, ich glaube, das in meiner Selbsthilfegruppe haben hier viele Leute, die auch im Nahverkehr arbeiten. Da ist das problematisch, ja? Wenn du am Straßenverkehr teilnimmst, unter welcher Droge auch immer du stehst, das geht eben nicht. Ne? Es gibt ja nur in dieser Gesellschaft. Ich führe mich aber gleich wieder dazu, dass es für mich natürlich auch ein Stück weit schizophren ist, dass du an der Tankstelle Alkohol bekommst.
Ja.
Also ich sage mal, das Auto zu tanken und sich ein Sixpack reinzustellen, dort nebenbei mit, ne? Mhm. Hast du nicht mal gefragt, ne?
Ja.
Und wie oft erlebe ich es heute noch? Ich gehe ja mit offeneren Augen durch die Gegend, als ich das früher gemacht habe, wo ich auch so bei mir denke, naja, das ist alles legal, das kannst du alles machen. Natürlich darfst du nicht betrunken Auto fahren oder nicht Alkohol konsumieren, wer du fährst. Das wird in die Eigenverantwortung der Leute gesetzt. Ne? Aber diese Möglichkeit, dass du das eben machen kannst, das ist in diesem Land schon, da sind wir schon als Land ziemlich einmalig unterwegs. Ne?
Ja, weil ich ehrlich gesagt bin ich jetzt mit dem Auto lange nicht mehr im Ausland unterwegs gewesen, aber ja, das, ich glaube schon, da hast du recht, das ist schon ungewöhnlich. In Amerika ist es zum Beispiel komplett verboten, Alkohol offen im Auto überhaupt mitzuführen, ne, in der Fahrgastkabine. Das ist und steht unter Strafe. Ans Trinken darf man gar nicht mehr denken. Und dadurch, dass wir Alkohol überall bekommen können, macht es das eben auch nochmal so leicht und so normal, ne? Das ist also eben nicht verwerflich, sich an der Tanke eine Flasche irgendwas zu kaufen oder ein Sixpack oder sowas. Das ist halt normal, ne?
Alkohol ist gesellschaftlich akzeptiert, ne? Ist doch mal, das ist ein Punkt, ja, mit dem du umgehen musst. Guck mal, ich bin Fußballfan, ne? Sagen wir, Fußballfan des Berliner Vereins und der Präsident unseres Vereins sagt, er definiert Fußball über Stehplatz, Bratwurst und Bier. Ich glaube, er sagt sogar Bier, Bratwurst und Stehplatz. Ne? Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten und nachdenken, inwiefern Sport und Alkohol überhaupt zusammengehen. Ne? In unserem Land ist es aber gang und gäbe, dass im Prinzip die Alkoholproduzenten, vorwiegend sagen wir, die großen Brauereien, bis hin zu Stadiennamen geben. Ne? Ja. Das ist einfach ein Fakt, der da ist. Ich bin ein leidenschaftlicher Fußballfan und viele Jahre auswärts gefahren. Und ich weiß, dass meine Freunde und ich damals ja auch unter dem Ansatz des Alkoholmissbrauchs on Tour gegangen sind. Also das war, ich sag mal, wenn wir zur Auswärtsfahrt gefahren sind, dann wurde nicht darüber nachgedacht, wo wir das Ticket herbekommen, ja, oder, sondern es wurde darüber nachgedacht, wie viel Bier wir einpacken. Ja, das war das Thema. Da merkst du schon, wie krank das alles ist. Ne? Und trotzdem muss ich sagen, jetzt, wenn ich bei unserem Verein bin, gibt es da auch eine andere Seite. Meine Selbsthilfegruppe basiert auf dem Verein. Also wir haben im Verein einen gemeinnützigen Verein. Innerhalb dieses Vereins hat sich jemand gefunden, der eine Selbsthilfegruppe gegründet hat, weil es eben einfach ein Thema ist, Alkoholmissbrauch. Und wir sind alle komplett Fußballfans. Ja? Wir sind uns ein, neben dem Thema Alkohol, das Thema Fußball. Und das macht unsere Selbsthilfegruppe unheimlich stark. Also bin froh, dass ich die gefunden habe. War auch so ein Punkt, den ich bei der Entgiftung, gab es nämlich zwei Sachen, die ich relativ schnell verstanden hatte. Das eine war, ich glaube, ich brauche eine Selbsthilfegruppe, weil es ein längerer Prozess sein wird. Und ich brauche eine Therapie. Mhm. Und während der Therapie ist mir dann auch klar geworden, dass ich eine längere weitere Begleitung brauche. Das wurde mir dann im Prinzip durch die Entgiftungsstation auch angeboten. Das ist ein Programm, an das ich Sie habe, wo du psychologisch betreut worden bist und mit Therapien, Gesprächsgruppen und Ergotherapien betreut worden bist. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht. Und ich habe etwas mehr als 2 Jahre auch regelmäßig, das heißt einmal die Woche, einen Psychologen aufgesucht. Mhm. Bin auch sehr dankbar dafür, hat mir auch sehr geholfen.
Ja, wie heißt das Programm? SIA?
SIA, ja. Sucht, ich kannte das nicht sagen, was es ausgesprochen heißt. Mhm. Es ist also eine ambulante Begleitung oder Nachbetreuung von Leuten, die eine Entgiftung gemacht haben.
Verstehe. Okay. Ich möchte gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Deine Frau hat dich in die Notaufnahme geschickt. Was hat die denn zu dir gesagt, als du gesagt hast, ich bin Alkoholiker?
Also sie hat in dem Moment funktioniert. Ich kann dir gar nicht sagen, was sie wirklich gesagt hat. Ich habe natürlich diesen enttäuschenden Blick gesehen. Ne? Aber das wäre in meinem ganzen Leben nie vergessen, weil für sie natürlich eine Riesenwelt zusammengebrochen ist.
Ja.
Ich kann da im Nachhinein wirklich nur sagen, wie dankbar ich bin, dass sie die Nerven behalten hat und diese Dinge für mich ja dann organisiert hat in meiner Hilflosigkeit und mich dahin gebracht hat. Also sie hat einfach nur funktioniert. Ne? Mhm. Im Moment sofort die Initiative ergriffen, hat sich mit den Menschen, wo sie Vertrauen hatte, ausgetauscht und hat innerhalb kürzester Zeit im Prinzip kam eben dann wieder und hat mich eingepackt, ins Auto gepackt, eine Tasche gepackt und mich dahin gefahren. Ne?
Weil sie auch offenbar gewusst hat in dem Moment, dass es dir ernst ist, dass du Hilfe brauchst. Ne? Ja. Weil einfach nur zu sagen, ich bin Alkoholiker, ist ja das eine, aber zu sagen, ich brauche Hilfe, das erfordert ja, glaube ich, noch mal mehr Mut und Stärke. Gerade bei einer Frau, die eben solche Erfahrungen gemacht hat, wo du ja weißt, wenn du dich damit offenbarst, besteht die Gefahr, dass sie einfach sagt, okay, Freundchen, das war's, ne?
Ja, also das, also und glaube mir eins, also darüber hat die nachgedacht, ja, also darüber intensiv nachgedacht. Vor allen Dingen in der Zeit, wo ich dann bei der Entgiftung gewesen bin, ich war ja fast 3,5 Wochen auf Station, das war in der Corona-Zeit, damals war das eine geschlossene Station. Und da war ja auch mit Besuchen das gar nicht so einfach. Ich wollte das auch nicht, weil ich vermisst sein wollte. Und ich glaube, die hat in dieser Zeit auch sehr viel nachgedacht, wie das mit uns weitergehen kann. Und das hat auch eine Zeit gebraucht, bis wir uns zusammengerabbelt haben. Und ich muss da wieder auch sagen, da bin ich sehr dankbar dafür, weil diese Station bot auch den Service an, gemeinsame Gespräche mit einem Psychologen zu führen. Mhm. Also die haben, da gab es also diese Möglichkeit, in das Angehörigengespräch zu machen. Das haben wir auch gemacht. Das ging sehr lang. Wo sie auch den Raum hatte, ihre Sicht der Dinge klarzustellen. Du bist ja nun als, also ich bin natürlich sehr auf mich fokussiert gewesen. Ja. Ich glaube, dass alkoholkranke Menschen ohnehin sehr auf sich fokussiert sind und mehr über sich als über andere Menschen nachdenken. Und in dieser Situation hat mir das auch ein Stück weit geholfen, ich sag mal, ihre Sicht zu sehen. Und wir sind da sehr offen auseinandergegangen. Ne? Also sie hat mir da auch nicht gesagt, du musst das und das und das machen und dann, ansonsten war es das. Das hat sie, damit ist sie nie gekommen. Also das hat sie nicht gemacht, sondern sie hat sich dann auch Zeit erbeten für sich selbst. Und ich bin ja dann ziemlich zeitnah dann auch auf Therapie gegangen. In dieser Zeit hatten wir sehr wenig Kontakt. Und das kam dann erst wieder, als ich dann zurückgekommen bin. Ne?
Das war ganz bestimmt für euch beide danach eine echt harte Zeit, ne?
Ja.
Ja, und ich glaube, es ist gut. Also ich finde das eine tolle Idee, dieses Paargespräch mit einem Therapeuten, weil dann nicht die Gefahr besteht, dass man sich gegenseitig irgendwelche Vorwürfe macht, sondern da einfach ganz nüchtern über das, also nüchtern im wahrsten Sinne des Wortes, über die Problematiken sprechen kann, eben mit einer Begleitung, die das Ganze ein bisschen moderieren kann dann. Ne? Weil ich glaube, derjenige, der ein ernstes Problem hat, geht ja sehr, oder oft ist es so, sehr schnell in die Defensive und wird dann, entweder sagt er gar nichts mehr oder wird dann, ja, weiß ich nicht. Also dann sucht er den Fehler woanders möglicherweise. Ne? Was du vorhin gesagt hast, jeder ist für sich selbst verantwortlich, aber ganz oft, also weiß ich so, wird denn der Fehler woanders gesucht?
Also ja. Wobei ich so sagen muss, also sie hat ja wirklich einen unheimlichen Support von mich geliefert. Sie ist dann hergegangen und hat dann natürlich, ja, dann ist den Sachen auf den Grund gegangen, hat das Haus alkoholfrei gemacht, also hat für mich im Prinzip auch eine Basis geschaffen, dass ich einen geschützten Raum bekommen habe. Dann gerne. Also es muss das und das ist auch, also sie konsumiert fast keinen Alkohol, also sie trinkt sehr selten Alkohol, immer schon. Und das hilft natürlich. Also wenn wir beide zusammen essen gehen, brauchen wir keine Weinkarte. Ne? Mhm. In unserem Leben spielt halt Alkohol oder Alkoholbeschaffung gar keine Rolle mehr. Ne? Also das ist unheimlich, dass du einen trockenen Haushalt hast. Also mir hilft es unheimlich. Ne? Und da hat sie, also wenn du so willst, also echt einen großen Job gemacht, einen großen Anteil daran, dass diese Beziehung überhaupt noch steht. Ja? Weil sie eben die Dinge in die Hand genommen hat, organisiert hat. Ich meine, weil ja eben an der Beziehung auch was lag, weil ja es wichtig war, das aufrechtzuerhalten. Und da bin ich unheimlich dankbar dafür.
Ja, aber Thomas, dir war es ja auch wichtig, sonst hättest du dich ja nicht offenbart, sonst hättest du das ja noch ewig so weitermachen können, möglicherweise, oder? Und du hast ja ihr vertraut offenbar, dass du die Hoffnung hattest, dass sie dich dabei unterstützt, bei dem steinigen Weg, der vor dir liegt, oder?
Ja, hatte ich, aber ich muss auch dazu sagen, also so ewig weitermachen war nicht mehr. Also Kai, Alkoholismus kennt ja mehrere Phasen, ja. Also, wie man hier diesen Podcast darüber schon mal gesprochen hat. Also ich war schon auf der Stufe angekommen, wo es anfing, körperlich bemerkbar zu werden. Also das berühmte Trockenkotzen, das war durchaus da. Ne? Und ich glaube, meine Blutwerte waren mit Sicherheit auch nicht mehr ein Schuss gewesen. Und also das fing schon an, ich sag mal, an den Körper hochzugehen. Und so die nächste Stufe wäre gewesen, dass ich mir hier auf der Straße einen Penner gesucht hätte, mit dem ich, und das meine ich nicht so abwertend, wie es jetzt klingt, einen sozial Schwächeren gesucht hätte, mit dem ich zusammen trinke und über die Welt philosophiere.
Ja. Ja?
Also, und das sind schon so Dinge, die ich da auch sehr kritisch vor meinem Auge sehe. Also ich stand schon ziemlich am Abgrund und habe da ziemlich in den Abgrund reingeblickt.
Kannst du denn sagen, du hast ja vorhin gesagt, du hast schon immer viel getrunken, auch mit deinen Fußballkumpels. Wann war denn der Moment, wo du gemerkt hast, hey, irgendwie ist das, was ich hier mache, ist wieder der Norm. Das ist irgendwie anders und das geht hier in die falsche Richtung. Wann war das ungefähr?
Eigentlich in dem Moment, als ich angefangen habe, allein zu trinken. Mhm. Also, weil es von diesem Gesellschaftstrinken zu dem alleinen, ich sag mal, in Klammern heimlichen Trinken übergegangen ist.
Ja. Das ist klar geworden, das ist nicht mehr normal.
Das ist nicht mehr normal, ja.
Mhm. Okay. Und zeitlich das einzuordnen, wann, wie lang, bevor du in die Klinik gekommen bist, war das ungefähr? Also nur so über den Daumen.
Naja, das müssten 3-4 Jahre sein. Ich kann das auch zurückverfolgen anhand von den Rechnungen, die ich immer noch habe für meinen Whisky-Konsum.
Okay.
Was nach oben gestiegen ist.
Ja, und noch eine Frage dazu. Weißt du, warum das damals so gekommen ist? Das wirst du ja sicherlich aufgearbeitet haben in der Therapie, oder?
Naja, es hat so verschiedene Schicksalsschläge gegeben, die passiert sind, die damit einhergingen. Es ist aber jetzt, ich neige nicht dazu zu sagen, nur weil einem Schlechtes widerfährt, ist es einen erst auch uralt wert, ja? Also um in dieser Thematik zu bleiben. Ne?
Ja.
Aber es ist natürlich schon so. Pass auf, es war die Zeit von Corona, wo du, ich sag mal, vereinsamt bist. Ne?
Mhm.
Und du im Prinzip gezwungen wurdest, zu Hause zu bleiben. Es war die Zeit, als meine Schwester gestorben ist. Es war die Zeit, als meine Mutter die Demenzerkrankung so schlimm war, dass sie ins Heim musste und die mit der Situation sehr schwer umgehen konnte. Das hat mich schon alles sehr, sehr belastet. Ne?
Mhm.
Die Themen sind immer noch da, ja. Und ich sage mal, ich kann mit den Themen erst umgehen, seitdem ich nicht mehr trinke. Ja? Also,
ja.
Also das ist einfach der Punkt. Also der Alkohol oder sag mal, dieser missbräuchliche Genuss von Alkohol in diesem Zusammenhang bringt dich nicht weiter, ja. Sondern schiebt die Probleme einfach nur vor dir her und die schwimmen, ich sag mal, auf dem Alkohol obendrauf, ohne dass du sie wirklich verarbeiten kannst. Also ja, diese Ereignisse hat es natürlich schon auch bei mir gegeben. Ne?
Mhm.
Aber okay. Wie gesagt, es war ja meine Entscheidung zu trinken. Ne? Sag mal, und das ja offenbar auch sehr bewusst zu machen und bin da sehend des Auges in eine gewisse in der Abhängigkeit hineingeraten, ne? Die für mich dann nicht mehr steuerbar war.
Hm. Naja, also ich sag mal so, wenn du vorher gewusst hättest, wo du endest, hättest du vielleicht damit nicht angefangen. Aber das ist viel hätte Fahrradkette. Ja, also okay, es war, wie es war, und du hast die Kurve gekriegt. Also ich weiß immer nicht, ob das so. Ich glaube, wenn jemand anfängt, problematisch zu trinken, dann tut er das nicht in dem Bewusstsein, welche Konsequenzen das haben wird. Weil das ja ein Merkmal des Alkohols ist, ja, der verharmlost sich selber, ja. Das ist ja das Perverse daran, dass jemand, der Alkohol trinkt, denkt, naja, ist ja nicht so schlimm. Oder wenn er merkt, dass es so schlimm ist, dann ist er schon so besoffen, dass er sich da am nächsten Tag kaum noch dran erinnern kann.
Also,
am Anfang, glaube ich, ist das so.
Ich will das mal so sagen, Kai. Das ist ja eine gewisse Wette, die du eingehst. Weil nicht jeder, der problematisch trinkt, wird ja zwangsläufig Alkoholiker, ja, oder entwickelt eine Alkoholabhängigkeit.
Mhm.
Jetzt halte ich mich auch für relatives intelligentes Kerlchen. Ja, aber das ist ja dann, wenn du so willst, wenn du so ein Ding gehst, ne, oder so einen Weg machst und anfängst, problematisch zu trinken, gebe ich dir vollkommen recht, gehst du ja nicht zwangsläufig davon aus, dass du Alkoholiker wirst, sondern du denkst, ja, ich habe das im Griff, ich bin ja hier King of Currywurst, sage ich jetzt mal so, und für mich wird das alles kein Problem darstellen. Aber es gibt eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich ein Problem gibt. Ne? Und bei mir hat das zugetroffen. Das muss nicht auf jeden Menschen zutreffen. Ne? Es gibt genügend Beispiele, ist aber in diesem Land, wo Leute problematisch trinken, ohne da in Abhängigkeit zu geraten.
Ja, jein. Ich glaube, das ist dann wieder eine Frage der Definition. Mhm. Was ist eine Abhängigkeit? Und B, sind wir da so nah dran an den Leuten, um das wirklich beurteilen zu können? Und ich gebe dir in einem Punkt uneingeschränkt recht. Ich glaube, wir Menschen, ich weiß es von mir, ich weiß es aber auch von allen anderen, die ich kenne, neigen ja dazu, zu glauben, dass wir in bestimmten Bereichen was ganz Besonderes sind. Ja? Also alle anderen, die trinken, die kriegen ganz schnell ein Problem, Aber ich, ja, King of Currywurst, ich habe das im Griff. Mir kann das ja nicht passieren. Ja, ich bin ja schlau, ich bin ja nicht doof, ja, wo man dann auch wieder ansetzt, wer definiert, wer schlau ist und wer doof ist, ja. Das kannst du nicht mit dem IQ messen, sondern da kommt es auf andere Dinge an. Dann würden ja alle Leute, die doof, also die dumm sind, wissenschaftlich gesehen, würden alle trinken. Das ist ja überhaupt nicht so.
Nee, also ich sag mal, das ist nun wieder das Phänomen an Alkohol, dass es ja die sozial gerechteste Droge überhaupt ist.
Ja.
Weil kann sich jeder leisten, jeder kann nach seinem Geldbeutel trinken, wie er mag. Du kannst für Alkohol konsumieren für richtig viel Geld, du kannst Alkohol konsumieren für wenig Geld. Also jeder, wie er es gerne mag. Ne?
Ja.
Es trifft aber im Prinzip dann aber aus meinem Gesichtsfeld heraus, was ich so gesehen habe, ne, in allen gesellschaftlichen Schichten gleichmäßig zu. Ne? Also ja. Das Problem, sagen wir mal, abhängig zu werden, das trifft den Reichen genauso wie den Armen.
Ja, und das Schlimme ist, du kannst ja sogar teuer anfangen und dich langsam billig trinken. Ja, also mit dem Abstieg kannst du auch die Marke wechseln und dann kannst du dich nachher für 1,50 Euro am Tag wegbraten. Da.
Das alles machen, ja.
Das stimmt, das ist, genau, und das ist ja auch das Thema, dass Menschen, die ein gutes oder sehr gutes Einkommen oder Vermögen haben, das ja oft auch damit begründen, ja, dass sie nicht saufen, sondern sie genießen. Ja, und beim Whisky-Trinker ist das, glaube ich, ähnlich, ja. Ein teurer Whisky, wenn man den austrinkt, ist natürlich was anderes, als wenn man sich eine billige Flasche reinorgelt, oder?
Ja. Ja, also ich habe so eine gewisse Expertise auf diesen Bereich gebracht. Ich meinte, ich habe auch viel probiert, hatte natürlich irgendwann dann auch meinen Favoriten, ne? Und das kannst du auch zelebrieren, ne? Und kannst so tun, als ob das was ganz Besonderes ist.
Es bleibt, genau.
Bleibt Alkoholmissbrauch.
Ja, ja, ja. Das hatte ich. Ich hatte ja mal den Sven hier im Podcast, der auch so Whisky-Sommelier oder was war, oder der hatte so Seminare gegeben und dann sagte, das war für uns immer die beste Begründung, sich schön zu besaufen, ja, weil das ja unter der Etikette stand. Wir machen hier eine Whisky. Wir haben eine ganz besondere Whisky-Expertise. Ja, ist natürlich.
Genuss.
Ja, genau.
Nur den Deckmantel des Genusses schwierig.
Mhm. Ja. Okay, also du bist in die Klinik, du hast eine Entgiftung durchgemacht, die offenbar auch notwendig war.
Ja.
Ja, also nochmal hier der Appell, wenn man viel trinkt, dann sollte man nicht von heute auf morgen einfach aufhören, sondern das schon professionell begleiten lassen, ne?
Ja.
Weil die Gefahr durchaus besteht, dass das nach hinten losgeht, wenn man da selber einfach auf Stopp drückt.
Das kann durchaus sein, ja. Ich kann ja auch nur für meinen, also aus meinem Sicht heraus sagen, es war gar nicht so sehr, dass ich dann mit medikamentösen oder medikamentös behandelt werden musste. Ne? Die haben mir auch welche Pillen gegeben. Ich kann ja heute noch nicht sagen, was ich da zu mir nehmen musste, aber ich habe jetzt keine Blocker oder sonst irgendwas bekommen, sondern du wirst halt überwacht.
Genau, das ist wichtig. Ne?
Gesundheitszustand wird überwacht, dein Kreislauf wird überwacht, weil da einfach eine gewisse Gefahr drin besteht. Natürlich habe ich, da 2-3 Tage lang, so wie ein Affe geschwitzt und das kam alles aus mir raus und war da auch sehr glücklich darüber, dass ich zunächst in einem Einzelzimmer gewesen bin und da vor mich hin vegetieren konnte, bis ich dann einen Partner gekriegt habe. Aber da finden jetzt auch nicht so viel, als einen Zimmerpartner bekommen habe, da finden jetzt auch nicht so viele tolle Gespräche statt. Das ist schon, eine sehr traurige Gegend. Also du bist schon von deinem Lebensweg, also gerade mal ziemlich weit unten angekommen, wenn du dort bist. Kann das ja nur sagen, du bist ja komplett auseinandergerissen und musst langsam anfangen, dich wieder zusammenzubauen. Ne? Und ich bin da dieser Station unheimlich dankbar, dass die mir da geholfen haben. Man könnte das nicht anders sagen.
Ja. Wie ist denn das, wenn du da so in so einer Klinik bist? Stellst du denn dein Dasein in Frage, dein Leben, das, was du die letzten Jahre gemacht hast? Fühlst du dich dann minderwertig? Wie ist das? Wie war das bei dir?
Also das eigentlich nicht. Sag mal, ich habe jetzt, glaube ich, genügend Ego, um von mir überzeugt zu sein und nicht alles, was ich tue, in Frage zu stellen. Sondern da bin ich natürlich schon sehr, sehr selbstbewusst. Aber ich habe da 3, 4 Tage schon gebraucht, um zu überlegen, wie es weitergeht. Ne? Und das ist dann, das finden ja sehr viele Therapien, sehr viele Gesprächstherapien, Ergotherapie statt. Und du fängst ja Gespräche an und du hörst dann von den einen oder anderen, warum, wie das so ist. Und so der Klassiker bei den Alkoholikern ist auch immer so dieses Bändchen, ne? Also, dass du praktisch hergehst und sagst, ach nee, oh mein Gott, also wenn ich mir das so richtig überlege, ich habe ja nur eine Flasche Schnaps getrunken am Tag, so viel ist es ja bei mir gar nicht. Ne? Das ist so, dass du Lanze oder andere Leidensgenossen kennen, die noch ganz andere Volumina konsumieren. Das war so das Erste, was ich so für mich festgestellt habe. Naja, so schlimm war es ja gar nicht. Ne? Das ist also, es wird dann verniedlicht und verharmlost. Aber dann ging das im Prinzip los, dass ich sehr schnell einen Plan gefasst habe und überlegt habe, was kann denn jetzt die richtige Strategie sein, hier rauszugehen, ne? Und rauszumachen. Was brauchst du alles, damit das nicht wieder so weit kommt, dass du auch dauerhaft sicher bist vor dieser Droge? Und dann fing ich im Prinzip an, mir so einen Baukasten zu machen. Ne? Und ich hatte das Glück, dass ich eben Therapeuten und Begleiter hatte, die mir da echt gut geholfen haben und meinen Baukasten oder meinen Sanitätskasten voll zu machen. Und das ist nicht ein Ding, was du da hast, das sind viele. Ne? Das kann nur sagen, das Erste war für mich zu klären, warum willst du eigentlich nicht mehr trinken? Ne? Sag mal, was ist jetzt deine Motivation, das nicht mehr machen zu wollen? Ne? Und das umzusetzen, für dich aufzuschreiben, das ist ein kleiner Zettel, den trage ich in meiner Geldbörse mit mir rum. Ne? Weil es so sein sollte, gucke ich da auch drauf. Das Zweite ist, was tust du, wenn der Suchtdruck kommt? Ne? Also wenn du ein Craving hast, was könnten Strategien sein, was könnte helfen? Ja, inklusive Telefonnummern, mit denen du dich dann auseinandersetzen kannst. Ne? Also ich
Was
habe
sind
da
das für
drin.
Telefonnummern?
Bitte?
Was sind das für Nummern? Wen rufst du da an?
Also wir haben in unsere Selbsthilfegruppe eine WhatsApp-Gruppe integriert, wo du mit einem einfachen Handzeichen signalisieren kannst, dass du in einer problematischen Situation bist. Und es gibt
Ah,
das Selbstversprechen in der Gruppe, der Erste, der das liest, ruft an und kümmert sich.
ja, sehr gut.
Funktioniert hervorragend. Also kann ich sagen, wir haben da den einen oder anderen oder der einen oder anderen helfen können, in der Vergangenheit diese komplizierten Situationen zu überwinden. Wenn ich jetzt sage, eine problematische Situation ist kein Grund zu trinken, ne, kannst du ja nicht die Augen verschließen, dass es viele Menschen gibt, die in problematischen Situationen kommen, in Notfallsituationen kommen und dann einfach Suchtdruck entwickeln. Ne?
Ja.
Also, und da ist das einfach eine gute Sache. Mein Psychologe steht da drauf. Ja, als Helfender, den ich anrufen kann, und meine Frau. Also ich sag mal, nochmal als Hinweis, ich kann auch mit meiner Frau über dieses Thema reden. Ja. Ich muss da nicht sonst wohin gehen, ne, sondern es ist auch eine gute Idee, in der Situation einfach seinen Lebenspartner anzusprechen.
Voll.
Ne? Und das ist so ein Thema, was ich da mit mir rumtrage. Und ja, ein anderer Baustein, den ich habe, ist, ich habe so ein Wiedervorlagesystem. Also mich erinnert einmal im Monat das System, wenn du so willst, oder mein Kalender, meine Wiedervorlage poppt auf und da kommt als allererstes die Frage, ist es eine gute Idee, nicht mehr zu trinken? Ne? Und dann kommen diese ganzen Dinge und Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Also strukturierst du deinen Tagesplan? Ne? Treibst du? Machst du weiter dein autogenes Training? Wie sieht es aus mit diesen ganzen Dingen, die du machen wolltest? Hörst du, gehst du zu deiner Selbsthilfegruppe? Das sind viele Sachen und Themen drauf, die ich noch machen will. Ne? Ich sag mal, oder die ich noch vorhabe. Ich habe vor, mich noch viel mehr mit diesem Thema auch von den Hintergründen auseinanderzusetzen, also Bücher zu diesem Thema zu lesen, ne? Und mich auch auf psychologischen Gebieten weiter damit zu beschäftigen. Ich habe viele Anregungen auf der Therapie bekommen, wo du gucken kannst, wo du mit dich selbst, bist du mit dir selbst im Klaren, bist du mit dir selbst im Reinen? Was sind so deine Trigger, die dich angepiekst haben? Ja? Oder warum verhältst du dich, wie du dich verhältst? Ne? Was sind da die Ursachen? Und da gibt es da viel Lektüre und da habe ich auch nicht alles geschafft. Ich nutze auch dieses System, dieses Planen von Erfolgserlebnissen, also sprich, dir etwas Gutes zu planen. Ne? Einmal am Tag, einmal im Monat, einmal im Jahr. Was sind so die Höhepunkte, die du dir organisierst? Ne? Und das dich auch bewusst damit auseinanderzusetzen, ne? Ist nochmal dann auch ein Versuchen, diesen Höhepunkt auch zu genießen. Ja? Sag mal, ich gehe einmal im Monat zu so einer balinesischen Massage. Ja? Das ist für mich, sag mal, ich bereite mich da regelrecht drauf vor. Ja? Sag mal, für mich ist das ein freudiges Ereignis und also diesen Genuss zu empfinden, ne? Das ist, glaube ich, das ist ganz wichtig. Ne? Und also mir hilft das. Mir hilft das unheimlich.
Also sich bewusst etwas Gutes tun, einmal am Tag, einmal im Monat, einmal im Jahr oder einmal die Woche auch noch.
Ja. Mhm. Was sind so deine geplanten Höhepunkte? Ne? Also wo du, ich sag mal, das kann auch schief gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu der Meinung komme, der Höhepunkt der Woche wird das Fußballspiel deines Lieblingsvereins. Das kann schon auch mal schief gehen.
Warum nennst du denn deinen Lieblingsverein nicht? Ich weiß ja, welcher es ist.
Das ist natürlich der erste FC Union Berlin. Ja. Das ist also nicht nur mit Freude beseelt. Ne? Aber auch da selbst, wir haben ja am Wochenende gegen Dortmund verloren. Ne? Und also ich will das mal so formulieren. Es gab da eine Szene kurz vor Schluss, als das 2-0 fiel. Ne? Und das ganze Stadion in kollektivem Ausrasten war wegen Schiedsrichterfehlentscheidungen und so weiter und so fort. Und ich denke so bei mir, ja, na klar, jetzt haben wir es 2-0 gekriegt, ne? Also und verloren. Und man kann es ehrlich bei Lichte gesehen, ist das ein Zweikampf gewesen an der Mittellinie? Das kann man abpfeifen, das muss man nicht abpfeifen. Ich sag mal, und du brauchst auch nicht drüber nachdenken, wenn du 2-0 verlierst, warum du nicht gewonnen hast. Das ist relativ einfach. Ja,
ne? Liegt es nicht an der einen Szene, ne?
Und das sind ja so Punkte, wo ich dann auch wieder sage, also ich kann dann noch nicht mal sauer aus dem Stadion rausgehen, sondern ich gehe dann auch mit einer gewissen Beseeltheit raus und sage, naja, verloren, das ist nicht schlimm, da ist keine Welt zusammengebrochen, es kommt das nächste Wochenende, es kommt das nächste Spiel und mal gucken, wie das läuft. Also das ist noch nicht mal so, dass ich da so mit negativen Gedanken rausgegangen bin, sondern ich habe meine Freunde gesehen, ja, der eine konsumiert, der andere nicht. Ne? Ich habe einen Teil des Spiels mit Leuten zugebracht, die sehr stark konsumiert haben, habe mich dann zur Halbzeit mehr oder weniger abgewandt und bin zu anderen Leuten gegangen, die weniger konsumiert haben. Das hat für mich oder gar nicht konsumiert haben. Das hat mir dann auch mehr gebracht. Und ja, so ist es uns im Prinzip dann auch tatsächlich so gegangen, dass wir, du siehst ja wahrscheinlich das Motto auf meinem T-Shirt, ne? Nüchtern betrachtet mehr vom Spiel. Das ist dann immer unsere Selbsthilfegruppe. Hat jetzt nichts mit Dennis zu tun. Nee. Und das ist in der Tat so. Du, ich sag mal, ich war so oft beim Fußball betrunken und habe so oft beim Fußball ja am nächsten Tag gar nicht gewusst, wie das Spiel ausgegangen ist. Mhm. Du hast in deinem letzten Podcast, den ich gehört hatte, eine junge Dame, Janine war das, glaube ich, davon berichtet hatte, wie das bei Konzerten
ist. Genau, erst Wacken, ja. 4 Tage Wacken und kein Konzert mitgekriegt. Oder wenn, dann keine Erinnerung dran. Ne?
Ich habe bei einem Konzert meiner Lieblingscoverband von den Stones fast das komplette Konzert verschlafen. Ja. Da stand der Gast neben mir und ich war im Prinzip der Running Gag im Hause, weil ich an der Bar auf dem Barhocker gepennt habe, ja, und nichts mitbekommen habe. Mhm. Das sind ja auch so Dinge, wo ich sage, da habe ich heute mehr davon. Also wenn ich heute zum Konzert gehe, ich erlebe ein ganzes Konzert viel bewusster, habe da viel mehr Spaß dran und viel mehr Freude. Also selbst das, muss ich sagen, ist um Längen besser als betrunken das zu erleben.
Ja. Jetzt kommt mir gerade eine Erinnerung, das muss ich erzählen. Ich glaube, es war der 16.12.1980 oder der 17. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder der 18. Ich müsste nachschlagen. Das erste Konzert von AC/DC in Deutschland. Mhm. Back in Black. Ich war 13 Jahre alt, bin mit meinem besten Freund Gunnar und meinem Vater, den habe ich damals von der Bank abgeholt. Mein Vater war damals 43, sind wir zu AC/DC. Wir standen oben in der Ernst Merkel in Hamburg, die es schon lange nicht mehr gibt. Und ich konnte auf die Bühne gucken und vor der Bühne lagen so 10 Typen. Also als die alle sich gefüllt hat, habe ich sie gesehen, nachher habe ich sie nicht mehr gesehen. Die waren so rotzevoll, dass die sich nicht mehr bewegt haben. Und da habe ich damals mit 13 Jahren gedacht, ey, wie kann man so blöd sein, sich eine Karte für AC/DC zu holen, für unglaubliche, glaube ich, damals 40 Mark oder 35 Mark. Wie kann man so viel Geld ausgeben von seiner für seine Lieblingsband und nichts mitkriegen? Ja, tja, hätte ich mal damals ein bisschen schlauer sein sollen, mir das merken müssen.
Ja, ich sag mal, das ist richtig. Wobei ich sag mal, eins ist mir auch aufgefallen. Seitdem ich nicht mehr trinke, stelle ich natürlich oder lebe ich natürlich auch viel bewusster, dass es viel mehr Menschen gibt wie mich. Also es gibt viel mehr Menschen, die, ich sag mal, nicht zu einem Konzert gehen, um sich zu besaufen. Es gibt auch viele Menschen, die nicht zum Fußball gehen, um sich zu besaufen. Ja, also, das nimmst du, wenn du konsumierst, anders wahr.
Genau, das ist eben diese selektive Wahrnehmung, ne? Mhm. Also wenn man viel trinkt, sieht man nur die Betrunkenen, und wenn man nichts mehr trinkt, stellt man plötzlich fest, hey, da gibt es ja auch sehr, sehr viele, die nichts trinken. Und in der Masse, so meine persönliche Wahrnehmung, sind es viel mehr Menschen, die nichts trinken, auch bei Metal-Festivals oder so, viel mehr Menschen, die nichts oder ganz wenig trinken, als die, die da irgendwie rumeiern.
Ja, ich sag mal, wenn du, ja, ist richtig, und es kommt was anderes noch mit dazu, wenn du jetzt, ich war ja auch sehr starker Biertrinker, was ja zwangsläufig dazu führt, was rein will, muss auch raus, ja, dass du ja, ich sag mal, durch das, also auch mit Abwesenheit dann noch sehr viel glänzen musstest, weil du einfach den Alkohol auch wieder wegschaffen musstest, ne, oder die Getränke. Mhm. Bleibt heute erspart. Du kannst solchen Ereignissen in Gänze folgen. Ist auch sehr angenehm. Ne? Also nicht, dass du einschläfst, vergisst, weil du ein Blackout hast. Also kann immer nur sagen, nicht trinken hat viele Vorteile.
Unbedingt. Was hat sich denn bei dir noch verändert, außer die Wahrnehmung beim Unionsspiel, wo du dich auch noch ärgerst, aber nicht mehr so durchdrehen musst?
Naja, ich sag mal, ich glaube schon, dass Alkohol auch eine Droge ist, die wesensverändernd ist, ne? Oder ich sag mal, manipulierend ist. Ich glaube, dass ich heute anders wahrgenommen werde. Ich glaube, dass meine Mitarbeiter, die ich im Team führe, es genießen, obwohl dir das vielleicht jetzt nicht so bewusst ist und so klar ist, wie problematisch ich konsumiert habe. Aber ich denke schon, dass ich ein angenehmerer Chef bin heute, als ich das früher gewesen bin. Ich muss sagen, also das Sensationellste für mich ist das Schlafen. Also wie ein Kleinkind schlafe ich. Ne? Also, und bin erholt. Du bist morgens erholt, du bist morgens fit, du stehst auf und kannst im Prinzip Bäume ausreißen. Das genieße ich unheimlich. Das ist für mich ein unheimlicher Gewinn an Lebensqualität, den ich dadurch habe. Also das ist für mich eigentlich das Bemerkenswerte. Die Lebensqualität, die Freude, die du hast, die Klarheit, die du im Kopf hast, dass du auch Alkohol, oder ich habe Alkohol als Droge erlebt, die ja unheimlich dämpfend ist. Ne? Mhm. Ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich mich unter Alkohol richtig gefreut habe. Ja, ja, auch als Gesellschaftstrinker. Ja? Also du wirst ja unter Alkohol nur laut, erzählst irgendwie dasselbe und hast keinen Spaß. Ne? Sondern ich bin heute, wenn ich gehe immer noch in die Kneipe. Ne? Ich bin aus der Entgiftung raus. Mein Therapeut wird gleich über den Kopf schütteln. Das erste, was ich gemacht habe, als ich aus der Entgiftung raus bin, Donnerstags ist unsere Kneipenrunde. Ich bin also in meine Kneipe gefahren, aus der Entgiftung. Und hat mein Kneipier, meiner Stammkneipe, gesagt, pass auf, ich bin trockener Alkoholiker, ich möchte trocken bleiben, ich komme gerne wieder zu dir, aber stelle bitte sicher, dass ich weder mit einer Bierrunde behelligt werde, noch mit einer Schnapsrunde, sondern mein Getränk ist Wasser. Ja? Mhm. Und eigentlich genug Tonic. Und gut, das bereiten die mir ganz liebevoll zu. Ne? Also da kriegst du, ich sag mal, das würden die sonst nicht so tun, aber die packen dir das Wasser noch Eis rein, machen eine bisschen Zitrone rein und richten das schön an und sind da unheimlich aufmerksam und achtsam. Und ich habe das auch so empfunden, wenn du deine Bedürfnisse klar artikulierst, ne? Wirst du damit auch respektiert und aufgenommen. Und ich bin eben jetzt derjenige, der kein Bier trinkt. Dort,
ne? Ja.
Und das ist okay. Das ist für die Leute okay und du wirst trotzdem akzeptiert. Ist für mich auch so ein Inklusionsthema. Ne? Also ich habe erzählt, dass ich bei uns im Verein in dieser Selbsthilfegruppe organisiert bin. Und die Selbsthilfegruppe ist so organisatorisch aufgehangen in dem Bereich Inklusion. Und ich glaube, das ist im Prinzip für die Menschen, die unter Alkoholkrankheit leiden, genauso ein Thema ist für jemanden, der, ich sag mal, ein Rollstuhlfahrer ist. Ne? Oder weil der andere Handicaps mit sich herumträgt. Und wenn ich eben sehe, was in diesem Bereich dann auch im Verein getan wird und gemacht wird, ne, finde ich das schon groß und gut. Das wird im Übrigen, ich habe vorhin gesagt, über unseren Präsidenten, für den Fußball, Bier, Bratwurst und Stehplatz ist, derselbe Präsident kommt aber auch zu uns in der Selbsthilfegruppe. Ne? Der war also bei uns und hat sich darüber informiert und hat diese Arbeit, die wir dort auch tun, gewertschätzt. Also wir gehen ja da schon auch sehr in die Öffentlichkeit. Gibt es im Übrigen in Hamburg bei einem Kiez-Fußballclub auch. Dort heißen die braun-weiße Kaffeetrinker, die dort sehr engagiert sind, sich diesem Thema widmen. Die haben Fanclub-Status. Das ist, glaube ich, auch die Fan-Initiative des letzten Jahres gewesen. Und die bewegen doch auch unheimlich viel. Ne?
Ja,
für Menschen, die in einem gesicherten Umfeld dann Fußball gucken wollen. Weil das ist ja das, was wir den Leuten anbieten und sagen, pass auf, wenn du zum Fußball gehen willst, wir begleiten dich und passen auf dich auf, dass du im Prinzip dort eine Bierdusche kannst du nicht ausgehen. Also im Moment schon, weil wir keine Tore schießen, aber sagen wir
ja.
Das kommt ja wieder und dann fallen natürlich auch die, also dem bist du eben da rausgesetzt. Ne? Du begibst dich dann schon in ein problematisches Umfeld. Mhm. Und wenn du noch nicht sicher und safe bist und aber trotzdem dieses Fußballerlebnis haben willst, dann kann das eben helfen, wenn du in Begleitung dann gehst. Ne?
Ja, ich finde übrigens, was der Präsident gesagt hat, Bier, Bratwurst und Stehplatz, ich finde das nicht verwerflich, weil ein Bier trinken ist für viele Menschen völlig normal. Das ist wie, ich sage es immer, wenn ich morgens einen Kaffee trinke und die Hälfte wegkippe, weil er kalt geworden ist. Ja, so ist für viele andere das Bier.
Ich glaube, das muss man auch im übertragenen Sinne verstehen und nicht so wörtlich nehmen, weil er damit ja eine gewisse Fußballkultur beschreibt.
Ja, das weiß ich, genau.
Das ist gut so. Ich finde, das ist ein wertvolles Gut, was wir hier im Verein haben, wie wir Fußball verstehen und wie wir Fußball zelebrieren wollen. Guck mal, wir hatten ja die Gelegenheit, dieses Jahr Champions League zu spielen. Ja. Mhm. Das ist so ein einmaliges Ereignis, was so schnell nicht wiederkommen wird. Und
wer weiß.
Ich war in Madrid im Stadion und ich kann da nur sagen, die haben einen komplett anderen Ansatz an Fußball. Ja, das ist ein Event, ein Klatschpartenpublikum. Also das möchte ich hier nicht haben. Also ich bin schon froh und dankbar dafür, dass es eben so ist, wie es ist. Das ist ein bisschen wild, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen Punk, wenn du so willst, ne? wie das abgeht. Und ich liebe das, ne? Mit all seinen Facetten. Ne? Aber es ist natürlich auch, es kann gefährlich sein für jemanden, der im Prinzip drogenaffin ist, würde ich das formulieren, oder?
Verstehe ich. Ja, ich meine, in Hamburg haben wir jetzt zwei Vereine, ja, St. Pauli ist ja auch eher Rock'n'Roll. Ich bin jetzt kein Pauli-Fan, also bestimmt nicht. Ich freue mich, wenn die gewinnen, aber ich bin eher HSV, ja. Das ist ja mehr so Kuchenblock-mäßig beim HSV, aber da wird ja genauso viel getrunken, ja. Und ob du jetzt in der Fankurve stehst oder im Kuchenblock sitzt, da wird genauso viel gesoffen. Und wenn du bei den VIP-Plätzen bist, wo ich auch schon ein paar Mal war, da wird noch mehr getrunken, weil da kostet es alles nichts.
Vollkommen richtig, ja. Ja, habe ich auch schon erlebt. Also da wird noch mehr, hätte ich fast gehört. Das ist im Prinzip dieses Gesellschaftstrinken. Ne? Ist so ein Thema gewesen, aufgrund meiner Tätigkeit, die ich habe, komme ich ja relativ oft in die Verlegenheit, mit Kunden zusammen dann auch auszugehen. Und das ist auch so, wo ich auch lange mit mir geladert habe, wie gehst du in diesen Situationen um? Ne?
Ja.
Was tust du da? Und das ist wirklich tatsächlich nicht so ganz einfach, weil du dort natürlich auch Fragen gestellt bekommst. Und da fängst du, also ich habe damit angefangen auszuweichen. Ne? Sag mal, du, ich trinke keinen Alkohol, also ich möchte keinen Alkohol, ich trinke keinen Alkohol. Und jetzt habe ich vielleicht auch eine etwas schroffe Art, wenn ich jetzt sage, ich trinke keinen Alkohol, dann fragt doch keiner mehr nach. Also ich bin dann schon, ich sage das in der Tonweise, okay, dass damit das Gespräch beendet ist an dieser Stelle. Mhm. Aber trotzdem hast du ja Verbindungen und kommt es dann natürlich, oder engere Verbindungen, wo das dann natürlich auch thematisiert wird. Ne? Mhm. Was ich allerdings auch festgestellt habe in den letzten 20, 25 Jahren, während ich also in dieser Tätigkeit bin, Das hat auch abgenommen. Also diese Besäufnisse im wahrsten Sinne des Wortes, die finden so nicht mehr statt. Also dass du jetzt bis zum Koma auf Geschäftspartys bist, ne? Also bis zum, es ist mir auch schon passiert, ich bin da bei einem befreundeten Unternehmer gewesen, der hatte eine polnische Dependance und dieser Geschäftsführer von der polnischen Dependance kam mir entgegen mit einem Glas, also ein Limonadenglas, was voll war mit Wodka, ja, und war der Meinung, das ist eine gute Idee, das auszutrinken. Und ich spül das erste Glas hinter. Da habe ich gezuckt. Ich hielt ihn ja nicht davon ab, mit dem nächsten Glas zu kommen, ne? Und daraufhin war ich 3 Stunden nicht zu gebrauchen. Ich habe mich 3 Stunden dann versteckt. Nach den 3 Stunden kam als erstes wieder dieser Mann mir entgegen, wieder mit 2 Gläsern. Ne? Das kann doch alles nicht wahr sein. Aber solche Exzesse hast du halt nicht mehr. Das findet halt nicht mehr statt. Da ist die Zeit, ich würde mal so sagen, das war vielleicht auch der Wilde Osten nach der Wiedervereinigung, wo dann viele Dinge wirklich, also ich glaube, das findet heute anders statt. Die Leute, die ich kenne, gehen viel bewusster mit solchen Sachen um und da wird mehr drauf geguckt. Ne? Und die Akzeptanz, oder ist damit klar natürlich, dadurch, dass ich es nicht trinke, ne? Die Akzeptanz nicht zu trinken, ist schon relativ hoch. Und ich sehe viele, die auf solchen Veranstaltungen grundsätzlich nur Wasser trinken. Ne?
Ja, also ich habe ja eine Runde, wo ich so ein, zweimal im Jahr bin mit Geschäftsleuten, alte Geschäftsfreunde. Da bin ich jetzt auch schon, ich glaube, 10 Jahre dabei. Und da merke ich auch, dass jedes Mal irgendwie einer mehr dabei ist, der nichts trinkt. Ja, und am Anfang wurden die so, komm, jetzt hab dich mal nicht so. Ja, auch zu den Damen, die dann mit dem Auto kamen, ach komm, hier ein Champagner kannst du trinken. Das ist gar nicht mehr so. Also das ist, wie du sagst, so erlebe ich persönlich das auch, dass die Akzeptanz deutlich zugenommen hat, wenn jemand nicht trinken will. Und die Menge der Menschen, die nichts trinken, sehe ich auch, wird zumindest in meinem Mikrokosmos da, wird jedes Mal größer. Ist so.
Ich wollte dir noch eine Sache erzählen, weil du mich gefragt hast, was sich verändert hat. Es hat sich für mich auch eine ganz andere Sache verändert. Ich hatte so ein Tremo dann schon so langsam entwickelt aufgrund des Alkoholkonsums, also so ein leichtes Zittern. Ne?
Wow. Ja, wow.
Und ich habe eine Leidenschaft, die mir auch sehr hilft. Ich bin Modellbauer, also ich bastel gerne. Ich baue so schön aus Holz und auch aus Metall, so verschiedene Sachen, die es da am Markt gibt. Und dazu brauchst du natürlich eine recht ruhige Hand. Die ist komplett eingeschlafen dann. Also ich habe das 5, 6, 7 Jahre gar nicht praktiziert. Und das kann ich wieder. Ich habe wieder eine ruhige Hand,
Ja.
ich kann mit der Pinzette arbeiten. Ich sage mal,
Ja.
gut, das Augenlicht hat nachgelassen. Ich brauche also eine andere Brille dazu, wenn ich das mache. Aber das ist, dass ich dieses Hobby wieder, diesem Hobby wieder frönen kann. Das macht mich, also beseelt mich auch unheimlich. Also es gibt so viele Vorteile, ja.
Toll. Ja, super. Ja, also ich sage ja auch immer, trink mal eine Zeit nicht und guck mal, was dir besser gefällt, ja, und guck mal, welche Nachteile es hat, nichts zu trinken. Und da fällt mir auch mit viel Nachdenken wirklich nichts mehr ein. Ist so.
Und selbst in Gesellschaft, ne, also dieses Gesellschaftstrinken, wo ja oft gesagt wird, ich brauche das, um eine lockere Zunge zu haben. Ne? Was dein Motto ist, tanzen kann man auch auf Brause, wobei ich sage mal, ich bin kein Tänzer. Also ich sag mal, ich kann das gar nicht, aber in Gesellschaft mir ist jetzt schon ein paar Mal widerspiegelt worden, dass ich, seitdem ich nicht mehr trinke, bedeutend lustiger bin. Ne?
Ja, weil du ja hast gesagt, Alkohol hatte bei dir eine dämpfende Wirkung, ja, und wenn dieses Dämpfen nicht mehr da ist, klar, ja. Und das ist natürlich auch so ein Irrglaube, ja, dass sehr viele Menschen glauben, durch Alkohol werden sie lustiger, aber möglicherweise, so wie bei dir, bewirkt es genau das Gegenteil, ne?
Also ich glaube heute, wenn ich auch so Bilder und Videomitschnitte sehe, ich war einfach nur peinlich.
Ja. Ja. Also, ich sage ja, ich war kürzlich, hatten wir einen Karaoke-Abend, beziehungsweise wir waren mit meinen alten Wacken-Kumpels, haben uns getroffen zum Essen zu Hause und dann wurde daraus ein Karaoke-Abend. Ja, und die schönste Stimme hatte ich, ja. Und ich war der Einzige, der nüchtern war. Und es hat mir Spaß gemacht, ja. Das hätte ich auch vorher nicht für möglich gehalten, dass ich so einen albernen Quatsch wie Karaoke nüchtern machen kann. Und es war super. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Also, ja, mir fällt nichts ein, warum man trinken sollte.
Ja, also 100%.
Und guck mal, ich meine, du trinkst nichts mehr und Union Berlin spielt in der Champions League. Merkst du was?
Ja, wenn das kein Zeichen ist, ja. Ja, ich sag mal, das ist ja das Bedauerliche. Ne? Ich habe ja leider nur einen Teil des Erfolges von Union bewusst miterleben können. Also diese ganze Nummer mit dem Aufstieg, ne? Mhm. Da habe ich, also ich will jetzt nicht sagen, dass man es da wie ist er denn hier? Ist ja auch egal, also dass ich jetzt Phasen meines Lebens gibt, wo ich gar nicht mehr weiß, was da eigentlich gewesen ist. Ne? Dass so ein Jahrzehnt fast komplett ausgeblendet ist. Und das geht mir tatsächlich so mit dieser frühen Corona-Zeit, da weiß ich nicht mehr viel drüber. Ne? Mhm. Das ist für mich weg. Ne? Das ist eine Zeit, die hat es offenbar für mich nie gegeben. Deswegen fällt es mir auch schwer, so einen Zeitpunkt zu bestimmen, ab wann das dann tatsächlich eskaliert ist, wenngleich ich mein ganzes Leben problematisch getrunken habe. Mhm. Also ich kann mich an Szenen erinnern, als meine erste Frau sich von mir getrennt hat. Ne? Da habe ich eine Zeit lang mit meiner Tochter, die damals Abitur machte, allein gelebt. Und das war auch so eine Zeit, da bin ich ins Geschäft gegangen und habe gesagt, Jungs, ich bin hier gerade im Ausnahmezustand, mir geht es ganz schlecht. Meine Frau trennt sich gerade von mir. Interessant ist, dass wenn du im Geschäft unterwegs bist und du sagst, da geht es schlecht, ne, ist das eine sehr geschäftsfördernde Sache.
Okay.
Ja. Weil viele Leute haben, um Gottes Willen, also, was ist ein Vertrag dabei? Ich sage, ja, wo muss ich noch schreiben? Hier.
Echt?
Ich musste nichts mehr erklären. Ich konnte Konditionen durchsetzen, wie vorher nie. Also, geschäftlich war das meine erfolgreichste Zeit. Ich kann es gar nicht anders sagen. Privat, Katastrophe. Und da bin dann nach dem Geschäft relativ früh auch immer heim. Ich war ja schnell fertig. Ne? Mhm. Kunde früh heim und hat mich dann im Prinzip auch, ja, ich habe halt auch versucht, dieses Problem zu lösen, zu trinken, durch Trinken. Dann stand die offene Whiskypulle neben meiner Couch und dann kam meine Tochter heim, die hat dann den Whisky ausgeschippt, hat mich zugedeckt und hat mich getröstet und die hat mich also da auch wirklich echt gut durchgebracht. Damals habe ich den Bogen noch allein wieder gekriegt, ne? Und habe eben dann sehr schnell auch meine jetzige Frau kennengelernt und als die gesagt hat, mit dem Alkoholiker will sie gar nichts zu tun haben, war das dann natürlich Motivation für mich, mehrere Jahre gar nicht zu trinken. Ne?
Okay, das ist dir auch gelungen.
Ja, das ist mir auch gelungen, aber dann, wie es so ist,
ja.
Gibt immer wieder Gelegenheiten und wenn du nicht fest im Kopf bist, ne, mhm, und klar den Schalter umgelegt hast, ist es, glaube ich, auch relativ schwierig, ich sag mal, da standhaft zu bleiben. Das war ja dann auch so der Grund, warum ich eben gesagt habe, pass auf, also das musst du anders angehen, dieses Thema. Ne? Mhm. Hast ja ein anderes Mindsetting. Ich sage mal, ich sehe auch viele Menschen in meinem Freundeskreis, die problematisch trinken. Ne? Und ich werde ja auch viel gefragt von den Leuten, die problematisch trinken. Mhm. Ich beobachte dann ein Ding. Ne? Die fragen dann immer, wie war denn das bei dir? Und wenn ich das dann erzähle, weil ich mache da auch kein Geheimnis draus, stellen viele Menschen fest, ja, ich trinke ja nicht so viel. Ne? Ich sag mal, das ist ja, ich trinke ja kein Schnaps. Ja, noch Bier oder das oder jenes und so weiter. Ne? Und reden das Ding dann für sich schön. Und du, so gerne, wie ich Leute überzeuge, sag mal, oder ermutigen will, sag mal, diesen Weg auch zu gehen, du kannst das nicht. Also, das ist ein Ding, das kannst du nicht machen. Du kannst es nur vorleben und ändert sich jemand an. Aber jemanden einzureden, du musst und du solltest, das funktioniert nicht. Das ist eine Entscheidung, die ja dann jeder für sich selber treffen muss, setze ich mich dem aus oder setze ich mich dem nicht aus. Ne?
Ja, deshalb sprechen wir ja heute, um eben diese Botschaft in die Welt zu tragen, ja, dass es sich eben lohnt. Und natürlich kannst du niemanden bekehren, aber wenn jemand deine Geschichte zum Beispiel hört, dass ein Fußballverein, weil du trinkst nicht mehr und der Fußballverein deines Herzens kommt in die Champions League, ja, das ist doch schon mal ein Grund, nichts mehr zu trinken. Nein, aber was ich sagen will, ich meine, du hast echt eine scheiß Zeit hinter dir und jetzt geht es dir so gut, ja. Und wenn das jemand hört, dann ist es doch, sollte es Motivation sein, das zumindest mal zu probieren, ja. Und wenn das nicht funktioniert, sich dann Hilfe zu holen, das finde ich eben wichtig.
Ja, also, und ich möchte auch noch eine andere Erfahrung teilen, also Niederlagen, ne, die ja zum Leben dazugehören. Es geht ja nicht immer nur bergauf, ne, sondern das Leben bewegt sich ja in Wellen und es gibt Ups und Downs. Und für mich, also ich empfinde Niederlagen nüchtern als nicht so schlimm. Mhm. Oder Schicksalsschläge, ja?
Ja, Okay, ja.
Also klar kenne ich Traurigkeit, ne? Na klar, gibt es Phasen, wo es auch in der Beziehung nicht so toll läuft. Aber ich kann dazu nur sagen, das ist allemal besser nüchtern als besoffen.
Genau, weil es dann eine Perspektive gibt, dass es wieder besser wird. Und mit dem Saufen wird es halt immer schlimmer. Da gibt es keine Perspektive. Oder die Perspektive ist so getrübt, so milchig, dass es...
Ja, das ist eine Spirale nach unten. Und ich gebe, dass es damals, als ich auch in die Notauflage gehen musste, ich schon mit vielen Dingen und Themen noch abgeschlossen hatte. Also das ist ja ein Alkoholiker oder ich als Alkoholiker habe ja auch eine gepflegte Depression gehabt. Also eine Depression gepflegt, so rum will ich es formulieren. Da konnte ich mich gut hineinsteigern. Ne? Also zum einen ist die Welt schlecht, alle wollen mir nur Böses und das macht gar keinen Sinn mehr und eigentlich ist das Leben vorbei. Das Leben ist nicht vorbei, das Leben ist so schön, ich sag mal, es bietet zu viele Dinge, es gibt zu viele Dinge, die ich noch machen will, die ich erleben will. Ich habe zwar keine Bucketlist in dem Sinne, ne? Aber ich weiß, ich sag mal, dass es eben einfach Dinge und Möglichkeiten gibt, Dinge zu entdecken gibt, dass Dinge anders sind oder anders betrachtet werden können, dass jeden Tag irgendwas Schönes auch passiert und das genießen können, ja, kommt.
Ja. Genau, genießen können ist, glaube ich, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, die verloren geht, wenn jemand zu viel trinkt. Das ist, also da lege ich mich mal fest.
Ja.
Ja. Und ich finde, ich will das nochmal wiederholen, dieses mit eine Sache am Tag, eine in der Woche, eine im Monat, eine im Jahr, also sich was Schönes tun. Das finde ich total super. Das werde ich mir mal aneignen oder mal versuchen, dass ich mir einmal am Tag was Gutes gönne, was nicht aus Gummi ist und was man nicht essen kann. Das muss ich mir jetzt schon mal gleich merken. das finde ich super. Das mache ich mal. Ja, und wenn es nur ist, ich gehe mal wieder in mein Fitnessstudio und gehe da eine Runde schwimmen, einmal die Woche, dann ist das schon... Das könnte ich auch jeden Tag machen. Nee.
Ja, unterschiedliche Dinge. Ne? Und ich gebe zu, deswegen habe ich ja auch diesen Reminder gesetzt. Ja klar, stelle ich auch fest, Menschen mit diesem autogenen Training, das mache ich nicht 365 Tage im Jahr. Ne? Mhm. Da gibt es Fehltage. Ne?
Ja.
Und dann sinniere ich darüber und sage zu mir, Mensch, wenn ich jetzt mit meiner Frau über Ostern wegfahre, brauche ich dann überhaupt in dieser Zeit autogenes Training? Reicht das nicht auch, ist das nicht auch in Ordnung für mich, wenn ich dann wiederkomme und wieder damit anfange, autogenes Training zu machen?
Ja.
Und für mich ist es sehr wichtig, diese Dinge im Blick zu behalten. Ne? Ich sag mal, wie oft habe ich angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen? Ne? Da gibt es eben Tage und Wochen, jetzt war ich 3 Wochen krank, hatte einen bösen Schnupfen, da war ich nicht im Fitnessstudio. Aber jetzt kann ich wieder, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt geht es wieder los.
Ja, top.
Ja, und dieses... Also ich kann auch nachsichtiger mit mir sein. Ne? Das ist vielleicht auch so ein Ergebnis von Gelassenheit, zu sagen, ja, okay, du, ich bin nicht perfekt. Ne? Und mir passieren auch Dinge und ich bin auch in Gesprächen ungerecht oder schieß mal übers Ziel hinaus und behandle Menschen ungerecht. Ne? Aber ich krieg's mit. Im Regelfall.
Ja, genau. Und da fällt mir noch was, das muss ich jetzt auch noch mal erzählen. Meine Beobachtung bei mir ist, wenn ich einen Fehler mache, und dann merke, oh, das war jetzt irgendwie, da habe ich dummes Zeug erzählt zum Beispiel, ja. Also wirklich eine Sache, wo ich glaube, das war richtig und nachher stellt sich aus, das war völlig falsch. Dann bin ich in der Lage, das einzugestehen. Also zu sagen, Entschuldigung, ich habe da einen Fehler gemacht. Und das ist mir früher schwerer gefallen. Vielleicht liegt es jetzt daran, dass ich älter geworden bin. Oder einfach auch daran, dass ich, wie du sagst, ja, ich erlebe das nämlich ähnlich, auch ein bisschen gnädiger mit mir selbst geworden bin.
Ja.
Finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht mache ich nochmal einen Podcast über das Älterwerden. Ich habe ja eben schon, als wir uns getroffen haben, habe ich schon überlegt, wie alt ich eigentlich bin und wie alt ich werde. Ist genau. 57 werde ich diesen Monat. Am 25. März habe ich Geburtstag übrigens.
Oh.
Fällt mir gerade ein, ja.
Genau. Dann sind wir wenige Tage.
Das ist nicht mehr lang hin, genau. Meine Mutter hat schon gefragt, was ich mir wünsche. Dann weiß ich immer, der Geburtstag steht vor der Tür. Zu Weihnachten gibt es nichts mehr. Thomas, wen möchtest du grüßen?
Ja, Also zuallererst natürlich meine Frau. Meine Frau und meine Tochter, weil das die beiden Personen in meinem Leben sind, die mir am nächsten stehen und die mich geprägt haben. Oder die mich prägen und die mir einfach auch in diesen Situationen, in diesen komplizierten Situationen extrem geholfen haben. Ich möchte aber auch alle Interviewpartner, die du bisher, oder alle Partner, mit denen du Interviews geführt hast, grüßen, weil das für mich unheimlich wertvoll war und ich bin sehr dankbar dafür, dass es diesen Podcast gibt und all diese Geschichten, in denen ich mich teilweise auch wiederfinden konnte, haben mir etwas gegeben und bedeuten mir was. Ich möchte alle grüßen, die sich mit den Gedanken tragen, bei dir ein Interview zu machen und dazu ermutigen, dieses auch zu tun, denn ich brauche das ja weiter. Ja? Ich habe ja noch ein ganzes Stück von vor zu leben und der Podcast ist mein Begleiter im Leben und ich möchte, dass dieser Podcast weitergeht. Also meldet euch bei Kai und führt dieses Interview, das ist eine klasse Sache. Dann möchte ich meine Selbsthilfegruppe grüßen, der unheimlich dankbar bin, weil mir diese Gespräche, die dienstags stattfinden, sehr, sehr viel bedeuten und mir in meinem Weg unheimlich geholfen haben. Grüßen möchte ich auch natürlich alle, die mich auf meinem Weg der Nüchternheit geholfen haben und die mich begleitet haben. Das ging los, ich sag mal, in der Hedwigshöhe, in der Station Monika, weiter zu meiner Therapieeinrichtung, wo ich gewesen bin. Ja, und falls er diesen Podcast hört, meinem Psychologen Raphael Graf.
Super, du bist vorbereitet, das.
Ja.
Klasse, sehr gut. Und jetzt noch, Thomas, du hast viel Wichtiges und Wertvolles von dir gegeben. Hast du noch einen letzten Tipp? Hast du dich bestimmt auch vorbereitet, oder?
Nee, aber da halte ich es wirklich fast mit Dennis, ne? Das mit dem Trinken aufhören, das brauchst du nicht auf morgen verschieben, das kannst du sofort machen.
Ja.
Diese Entscheidung ist eine Entscheidung, die sollte man sofort treffen und stoppen.
Ja, top. Danke, lieber Thomas. War mir eine große Freude. Ich wünsche dir und deiner Frau, deiner Tochter, deinem Umfeld, deinem Verein alles Gute.
Vielen Dank.
Mein Verein spielt in der zweiten Liga. Und ich,
Nicht gerne.
ja, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wird
Sollten
schon.
irgendwann nochmal aufsteigen, dann werde ich es mitbekommen, ja. Wir werden es erleben. Alles Gute für dich. Danke, dass du dich bei mir gemeldet hast. Damit ist gesichert, dass es weitere Folgen geben wird. Ich fand das ganz toll. Ja, und sage Tschüss, mein lieber Thomas. Tschüss. Vielen Dank, lieber Thomas, für das Gespräch. Danke auch, dass du dem HSV alles Gute wünschst. Ich bin mal gespannt, ob das was hilft. Ich fürchte nein. Es hat wohl was geholfen, dass ich vor einiger Zeit meinen Aufruf gestartet habe. Es haben sich tatsächlich immer noch einige Leute gemeldet und das soll natürlich auch so bleiben. Und so kann ich verkünden, in der kommenden Woche gibt es ein wirklich spannendes Gespräch mit Stefanie. Stefanie ist die Betreiberin des Podcasts Psychoaktiv, den ich zwar vom Namen kannte und wo ich auch einmal ganz kurz reingehört habe, mit dem ich mich aber dummerweise in der Vergangenheit nicht so richtig beschäftigt habe. Da kann ich versprechen, Stefanie ist sehr gut informiert, sehr aufgeräumt und wir haben ein wundervolles Gespräch geführt. Das gibt's in der kommenden Woche. Und ich weiß, es ist noch lange hin, aber bis es soweit ist, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.